Vielen Dank euch. Ja, wir haben heute Morgen so einen richtigen Gemeindevormittag-Gottesdienst. Es gibt nachher auch noch das gemeinsame Mittagessen, zu dem ich jetzt schon herzlich einlade. Wir haben es letzten Sonntag auch angekündigt. Also ihr müsst zu Hause nicht kochen, es sei denn, ihr habt Gäste eingeladen. Ansonsten seid ihr herzlich willkommen hier zum Mittagessen im Anschluss. Und Gunnar und Angela und Helfer sind da schon ganz tüchtig am Gang. Ich habe heute als Predigttext einen Abschnitt aus der sogenannten Bergpredigt. In diesem Jahr soll das unsere Predigtreihe sein im Gottesdienst, in den Gottesdiensten. Die Texte stehen im Matthäusevangelium Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und ich denke, so bis November hin kommen wir so einigermaßen durch. Es ist ja nicht jeder Sonntag dann dafür geeignet. Aber dass wir einfach mal neu eintauchen in diese eigentlich wichtigste Rede, Predigt, die jemals gehalten wurde. Und ganz neu mal schauen, was uns Gott da zu sagen hat, persönlich in dieser Welt oder auch für uns vielleicht als Kirche, als Gemeinde. Ich lese vielleicht erstmal diesen ersten Vers aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 1 und 2. Da heißt es, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger, seine Schüler zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Dann geht's los mit der sogenannten Bergpredigt. Und wir sehen vielleicht schon am Anfang, dass dieser Text auch Parallelen hat im Alten Testament. Die Bergpredigt und das Alte Testament, was Gott da sagt, vor allem in den Mosebüchern, hängt miteinander zusammen. Und das eine kann man ohne das andere vielleicht nicht ganz verstehen. Und es ist nicht zufällig, dass Jesus so ein wenig aus dem Geschehen herausgeht und auf einen Berg steigt, sich dort hinsetzt und lehrt. Es müsste eigentlich ja Berglehre und nicht Bergpredigt halten. Jeder jüdische Leser hat sofort Erinnerungen an den Sinai-Bund gehabt, an diese Szene aus dem zweiten Mosebuch, als Mose auf dem Berg stieg zu Gott hin und die Grundordnung für das Volk Israel, vielleicht für die ganze Welt, die 10 Gebote empfing. Und wenn Jesus hier auf einen Berg geht, dann will er einfach sagen, ja, und ich gebe meinem Reich, meiner Herrschaft, denen, die mir gehören und mir folgen, gebe ich nun ein neues Grundgesetz. Wir hatten es vom Grundgesetz. Es gibt ein staatliches Grundgesetz, aber es gibt auch ein Grundgesetz für die Christen, für die Gemeinde Jesu Christi, für die Kirche weltweit. Und das ist die Bergpredigt. Wenn man also fragen möchte, wonach sollen wir uns denn richten? Wenn wir fragen möchten, wie will Gott das mit meinem Leben, mit seiner Gemeinde machen? Dann ist die Bergpredigt das Grundgesetz und sozusagen die Magna Carta für uns. Die 10 Gebote bleiben gültig, aber die Bergpredigt in spezieller Weise für die, die Jesus lieb haben und die Jesus nachfolgen. Jesus hat es anders gemacht, wie wir hier vorne. Er blieb nicht stehen, sondern er hat sich gesetzt. Und das ist für einen Rabbiner typisch im jüdischen Umfeld, im orientalischen Umfeld, dass dann, wenn eine Rede wichtig ist, man sich als Lehrer setzte und die Schüler durften aufstehen. Das hat bestimmt 2 Stunden gedauert. Wir haben es anders. Hier vorne steht man, ihr dürft sitzen und hoffentlich nicht einschlafen. Es ist immer wieder die Frage, noch einmal, wem gilt denn die Bergpredigt? So mit diesen Worten, ihr sollt eure Feinde lieben. Wenn dich jemand auf die linke Backe haut, halte auch die rechte hin. Ihr dürft nicht schwören. Seid Friedensstifter. Wem gelten diese Worte? Wem gelten diese Richtlinien? Und Menschen haben immer verschiedene Antworten gegeben. Etwa Leo Tolstoi oder auch Franz Ahlt. Sie sagen, das ist ein politisches Konzept, vor allem für die, die regieren. Kann man mit der Bergpredigt und mit solchen Forderungen regieren? Wie würde ein Richter handeln, wenn es um den gestohlenen Mantel geht? Müsste er sagen, dann gib dem Räuber auch noch den letzten Mantel, den du hast? Das ist eine Meinung. Kann man ohne ein erneuertes Herz nach der Bergpredigt leben? Andere sagen, die Bergpredigt ist eine Art spirituelle Rede, die mein Bewusstsein erweitert. Mahatma Gandhi hielt viel als Hinduist von der Bergpredigt. Er merkte auch, so weise Worte, das muss was mit mir machen. Und auch im Theologischen sind hier die Meinungen unterschiedlich. Die einen sagen, ja, die Bergpredigt ist nur dazu da, um dir und mir, um uns unsere Grenzen aufzuzeigen. Alles, was da drin steht, können wir gar nicht leisten. Müssen wir auch nicht. Wir sollen merken, wie sehr wir die Gnade und Vergebung brauchen. Das ist Sinn der Bergpredigt und dieser Forderungen, die uns oft sehr schwer erscheinen. Wieder andere sagen, nein, das stimmt schon. Die Bergpredigt mit ihren Anweisungen, liebet eure Feinde und so weiter, segnet ihr euch Fluchen. Sie wird mich immer wieder auf die Knie runterziehen, weil ohne die Hilfe Jesu und seinen Geist kann ich nicht als neuer Mensch leben. Aber es ist nicht nur eine Rhetorik, die Bergpredigt, die mir zeigen soll, wie schwach ich bin und wie stark Gott ist, sondern es ist auch so gemeint, Gott möchte, dass wir so leben. Gott möchte, dass wir da hineinwachsen und wo wir schuldig werden, wieder aufstehen, aber in dieser Richtung leben und auf diesem Weg bleiben. Ich persönlich denke, dass das eine sehr gute Haltung ist, der Bergpredigt gegenüber. Sie ist denen gegeben, die Jesus nachfolgen, wirklich als Orientierung und Anweisung. Und wir brauchen die Gnade Gottes und wir brauchen den Heiligen Geist und wir werden immer wieder aufstehen. Aber die Richtung sollten wir beibehalten, wie er es uns zeigt, wie wir leben können. Ich finde das dann so eine ganz tolle Formulierung. Das ist so eine richtige hebräische Formulierung, die ist ausmalend, nicht so abstrakt. Und es heißt, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Wir würden sagen, er fing mit der Rede an, ne? Oder er lehrte. Und hier ist das viel mehr ausgeschmückt, ausgemalt. So, man schaut hier zu, Jesus besteigt den Berg, die Volksmenge bleibt ein wenig zurück, die Jünger sind in einem engeren Kreis der Zuhörer um Jesus herum. Er wartet einen Moment ab, um die Spannung ein wenig zu heben. Und dann heißt es, er öffnet seinen Mund, um zu lehren, sodass man hier sagen kann, was kommt wohl aus diesem Jesus heraus? Und wenn wir unseren Mund öffnen und geöffnet haben, nicht nur zum Essen, sondern zum Reden, dann ist es ja nicht immer so beglückend, was da rauskommt. Da gibt es Wahrheit und Unwahrheit und viele andere Dinge. Wir haben auch noch nie was wirklich Neues sagen können. Wir können Altes immer nur wieder neu sagen und neu zusammensetzen. Neu formulieren, aber wirklich Neues können wir nicht sagen. Aber wenn Jesus den Mund öffnet, dann sagt er wirklich Neues. Lest mal die Bergpredigt. Weil er Gottes Sohn ist, nicht nur Mensch. Wenn er den Mund öffnet und zu dir und zu mir spricht und wir die Bergpredigt haben und es irgendwann mal aufgeschrieben wurde, was er sagte, dann kommt das aus einem Mund, wo nie etwas Böses herausging. Wo nie eine Lüge herausging. Er war einer von uns, aber ohne Sünde. Und deswegen sind die Worte der Bibel und die Worte der Bergpredigt so glasklar, ohne Fehler. Die Wahrheit des lebendigen Gottes. Etwas völlig Neues, was wir uns nicht ausdenken könnten. Und es ist uns gegeben, es ist dir gegeben, als eine Art Grundgesetz für dein Leben und eine Art Grundgesetz für die Gemeinde Jesu Christi. Am Anfang der Bergpredigt sind die sogenannten 8 Seligpreisungen. Jesus sagt dort 8-mal selig sind, so die Luther-Übersetzung. Es ist gemeint in Richtung glücklich sind oder glücklich zu preisen sind. Also 8-mal sagt Jesus zu seinen Leuten eigentlich, hey, ihr seid glücklich, wenn. Ihr seid glücklich zu preisen. Und das finde ich so toll, dass am Anfang seines Grundgesetzes, etwas anders wie bei den 10 Geboten, nicht steht, so nun, und ihr müsst und ihr sollt und ihr dürft nicht. Sondern er spricht uns was Großes zu. Er verheißt uns Glück. Er zeigt uns, wer glücklich ist, wer glücklich zu preisen ist, wer gesegnet ist. Man kann auch sagen, wer zufrieden ist. 8-mal in den sogenannten sehr bekannten Seligpreisungen als Eröffnung, Ouvertüre, als Anfang dieser so wichtigen Rede der sogenannten Bergpredigt. Und ich glaube, Jesus knüpft da an einem ganz aktuellen Punkt an. Sind die Menschenmassen ihm nicht nachgefolgt, um ein glückliches Leben zu haben? Und wir sollten nicht so schnell sein. Um Glück darf es doch nicht gehen, das wäre unfromm. Nun, es liegt tief in uns drin. Der eine sucht das Glück auf diesem Weg der Zerknirschung, der andere sucht den Glück auf dem Weg des fröhlich Feiern, was weiß ich. Aber es liegt in jedem tief drin, ein glückliches Leben zu haben. Es liegt in jedem tief drin, ein Leben zu haben mit einer inneren Zufriedenheit. Und dass über meinem Leben gesagt werden kann, glücklich bist du zu preisen. Gesegnet bist du. Und deswegen sind Menschen Jesus nachgefolgt, weil sie auch Glück für ihr Leben haben möchten. Und nun sagt ihnen Jesus den Weg, wie sie glücklich zu nennen sind und wer glücklich ist. 8-mal. Und wir werden das heute natürlich nicht alles machen. Es kommen ja noch viele Predigten. Aber das ist sowas von wichtig. Wenn du hier sitzt und sagst, ich möchte ein glückliches Leben. Ich möchte, dass man am Ende, wenn ich sterbe, vielleicht bei einer Grabrede sagen kann, Mensch, das war ein gesegneter Mensch, der ist glücklich zu preisen. Nicht, weil er keine Sorgen kannte, weil er keine Ängste und kein Leid kannte, aber weil das, was hier Jesus sagt, wesentlich wurde in seinem Leben. Und da muss man genau lesen. Und so viel vielleicht schon mal im Deutschen hängt das Wort glücklich, wenn man das sprachlich verfolgt, von gelucken ab. Da kommt dann das Wort gelingen. Und da merken wir schon, Jesus geht es ein bisschen darum, ja, glücklich ist, wessen Leben gelingt. Nicht gelingt nach den Vorstellungen der Brüder und Schwestern, nicht gelingt nach den Vorstellungen gesellschaftlicher Erwartungen, sondern gelingt nach den Vorstellungen Gottes. Da kann auch Zerbruch zum Gelingen gehören. Da kann auch schuldig werden und wieder aufstehen zum Gelingen gehören. Da kann so vieles zum Gelingen gehören, wo wir meinen, gibt's doch nicht. Ich dachte, es ist alles perfekt. Aber dass wir das vielleicht schon mal uns merken. Glücklich kommt von Gelingen. Und Gott gibt Anweisungen, wie ein Leben nach seiner Meinung gelingen kann und deswegen ein glücklich zu nennendes Leben ist. Das sagen die Seligpreisungen, die sich im Grunde genommen dann noch durch die ganze Bergpredigt hindurch bis Kapitel 7 entfalten. 8-mal glücklich zu preisen sind, glücklich zu nennen sind. Und wenn wir die 8 Seligpreisungen uns anschauen, schon mal hier die erste, dann merken wir, dass Jesus das, was verrückt ist in dieser Welt, wieder zurechtrückt. Oder dass er unsere Vorstellungen von glücklich sein auf den Kopf stellt. Die Bergpredigt ist absolut keine langweilige Rede. Sie ist revolutionär und die Zuhörer am Ende heißt es ja, sie waren entsetzt über das, was Jesus sagte. Sie waren erschüttert. Da sind so viele gute Dinge drin, aber sie sind so anders, als wir denken, in fast jedem Satz anders. Es gibt keine spannendere Rede. Es sei denn, man hat sich daran gewöhnt oder man achtet sie nicht. Und bei diesen Seligpreisungen rückt Jesus zurecht oder stellt auf den Kopf. Wir würden doch sagen, glücklich sind, die reich sind. Hier taucht das Wort arm auf. In der nächsten Seligpreisung sagt er, glücklich sind, die Leid tragen oder die Trauernden. Wir würden sagen, die Leid tragen sind glücklich. Dann kommt, glücklich sind die Sanftmütigen, wir würden sagen, die kriegen das Erdreich am Ende, wir würden sagen, nein, die sich durchsetzen. Glücklich sind die Barmherzigen, glücklich sind die hungern und dürsten, nein, doch die, die satt sind. Und das stellt alles auf den Kopf und genau andersrum, als wir es gewohnt sind. Und das macht ja auch neugierig, darüber mal nachzudenken und sich zu fragen, bin ich auf dem Holzweg gelaufen, der nie zum Ziel führt? Sollte ich mal anderen Kurs nehmen, wie Gott es mir zeigt? In seinem Wort. Und ich möchte jetzt noch in Kürze eigentlich zumindest die erste, vielleicht die zweite Seligpreisung uns noch ein wenig vor Augen führen. Die weiteren folgen dann mal demnächst. Glücklich sind, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Sie gehören zum Reich Gottes, zur Herrschaft Gottes, das ist damit gemeint. Und das stellt dieses auf den Kopf, wo wir sagen, glücklich ist doch, wer reich ist. Glücklich ist doch, wer immer mehr hat. Glücklich ist doch, wo es nicht zu Ende geht. Und Jesus sagt, glücklich ist, wer arm ist. Ihnen gehört das Himmelreich. Und es könnte im ersten Moment ein wenig verwirren. Sagt, boah, also ich bin nicht arm, also gehört mir nicht das Himmelreich. Und was ist arm und wann fängt arm an und wie arm muss man sein? Kommen alle Armen automatisch in den Himmel, sozusagen nach der Theologie der Befreiung in Südamerika? Und alle Reichen, weil sie nicht genug gegeben haben, automatisch in die Hölle? Weil ein Reicher nicht durchs Nadelöhr da mit Kamel und so, ihr kennt das. Meint Jesus das so? Müssen wir alles verkaufen? Das Wort meint sogar im Griechischen Bettelarm. Man hat einen Bettler vor Augen, der sitzt da, vielleicht sogar ein Blinder, eine kleine Schüssel mit zerrissenen Klamotten im Staub, die Leute gehen vorbei, ein bettelarmer Mann, also glücklich sind die Bettelarmen, sagt Jesus. Aber ihr habt es schon lange entdeckt, es ist natürlich dieses Wörtchen geistlich davor. Und dieses Wort geistlich bringt immer die Dimension Gottes, die Dimension des Glaubens und des Stehens vor Gott hinein. Wenn es jetzt hier heißen würde, nur selig sind die Bettelarmen, wüssten wir nicht genau, muss ich jetzt alles verkaufen und arm werden? Wenn hier stehen würde, selig sind die geistig Armen, würden wir denken müssen, müssen wir eine Behinderung kriegen in unserem Denken, unseren Horizont völlig runterschrauben, um geistig einfältig und arm, vielleicht sogar dumm zu werden. Die Dummen kommen ins Himmel, weil sie da drüben bei der Garderobe ihren Verstand abgegeben haben. Die Klugen kommen schon gar nicht mehr, die gehen auch verloren. Aber es steht hier geistlich. Und da spricht Jesus einen ganz wichtigen Punkt an. Er will im Grunde genommen sagen, die, die wie ein Bettler vor Gott stehen, hier ist die Eingangstür zum Reich Gottes. Wenn man da nicht durchgeht, kommt man nicht hinein. Die aber wie ein Bettler kommen, die nicht was vorweisen und sagen, Herr, schau doch meine christliche Herkunft, du musst mir doch gnädig sein. Herr, schau doch, ich gehe immer wieder in den Gottesdienst, ich lese die Bibel, ich bete ab und zu, du musst mir doch gnädig sein. Herr, schau doch, ich habe mir weniger zu Schulden kommen lassen als meine Nachbarn, es sollte doch irgendwie alles begünstigen. Jesus sagt, wer ohne irgendetwas mit rein leeren Händen kommt und nur auf die Gnade und Barmherzigkeit und Vergebung Jesu sich berufen kann, der ist glücklich zu preisen, denn ihm gehört das Himmelreich. Er ist ein Kind Gottes dadurch. So wird man Kind Gottes. Er ist durch die Tür gegangen, die in das Reich Gottes hineinführt. Und wenn man auch nicht immer am Boden kriechen muss geistlich, aber der Wesenszug einer solchen Demut bleibt erhalten. Wir werden, auch wenn wir viel Gutes tun oder viel Gutes geben und treu dienen und mit Jesus leben, wir werden trotzdem nie darüber hinauswachsen, dass wir im Geistlichen gesehen vor Gott Bettler bleiben. Und dass wir am Ende unseres Lebens wie Spurgeon sagen müssen, der gefragt wurde, und Herr Spurgeon, so viele Bücher, so viele Predigten, tausende zum Glauben, was ist denn jetzt? Der am Ende seines Lebens sagte, Jesus starb für mich. Mehr hatte er nicht. Mehr brauchte er auch nicht. Das ist das Geheimnis am Anfang, das bleibt das Geheimnis bis zum Ende. Und wer auf dem Sterbebett sich darauf verlässt, der ist geistlich bettelarm. Und der ist im Reich Gottes und ist in seiner Gnade und Barmherzigkeit gegründet. Ist das bei dir so, der du vielleicht schon sehr lange irgendwo dabei bist? Wie schnell gründet man sich woanders? Ich erinnere nochmal, ihr kennt die Stelle, Matthäus 7 am Ende der Bergpredigt, wo Leute dann zu Jesus kommen in der Ewigkeit und sozusagen in den Himmel möchten und sagen, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan, böse Geister ausgetrieben? Und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Warum? Im entscheidenden Moment haben sie sich auf das verlassen, was sie für Jesus getan haben. Und wie schnell kann das passieren, unbewusst? Statt sich auf das zu verlassen, was Jesus für sie getan hat. Hört sich ähnlich an, ist aber völlig verschieden. Sie haben sich im entscheidenden Moment auf das verlassen, was sie für Jesus getan haben. Und das ist nicht geistlich arm, dann gehört einem nicht das Himmelreich. Statt dass sie sich auf das verlassen, was Jesus für sie getan hat. Hat Gott mich noch lieb? Wie schnell kann der Gedanke dahin gehen, ich habe letzten Monat 2000 Euro gespendet. Haut nicht hin bei Gott. Ob Gott mich noch lieb hat, ich habe da irgendwo Mist gebaut, aber er wird ja wohl die Augen zudrücken. Naja, ich habe letztes Jahr die Bibel durchgelesen. Ob Gott mich wirklich noch lieb hat, das wären alles die falschen Gründe, auf die man sich gründen, Scheingründe. Sie funktionieren nicht. Hat Gott mich lieb? Mein Gedanke geht nach Golgatha. Ja, Jesus starb für mich. Hat Gott mich wirklich angenommen? Wird's reichen am Ende? Mein Gedanke geht nach Golgatha. Ja, Jesus starb für mich. Und das ist die Linie und das ist das Eingangstor zum Glücklichsein. Natürlich ist diese geistliche Armut in sich nicht diese Glückseligkeit, aber die Verheißung, denn ihrer ist das Himmelreich, weil ich dadurch zur Gemeinschaft mit Jesus berufen bin und die Gemeinschaft mit Jesus leben darf und erfahren darf und darin zu Hause bin. Die klassische biblische Geschichte zu jeder Seligpreisung gibt es auch eine biblische Geschichte. Die klassische biblische Geschichte ist Lukas Kapitel 18. Wo Jesus selber sagt, zwei Männer gehen in den Tempel, um Gott anzubeten. Auf einmal werden sie das, was sie vor Gott sind in der Anbetung. Und der Pharisäer mit gutem Gewissen steht so vor Gott und sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Und wie viele Christen und andere denken, dass sie wären deswegen gut vor Gott, weil sie nicht so sind wie die anderen. Haut nicht hin. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich faste, ich spende. Und dass ich nicht so bin, da wie der Zolleintreiber in der Ecke. Er steht vor Gott. Was ist seine Identität? Worauf gründet er sich? Auf das, was er meint, vor Gott getan zu haben. Und dieser Zolleintreiber, der eindeutig ein Sünder, ein schuldiger Mann war, weil er betrogen hat. Er schlägt an seine Brust. Er fühlt sich gar nicht würdig vor Gott und sagt nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Geistlich arm. Und Jesus sagt, jener ging nicht gerechtfertigt nach Hause, aber dieser ging gerechtfertigt nach Hause, der Zolleintreiber. Ich habe bei dieser Geschichte überlegt, ist das noch aktuell in unserer Zeit? Damals bei den Juden ist das aktuell. So viele wollten durch Gesetz und Frömmigkeit vor Gott bestehen. Zur Zeit Martin Luthers war das sicher auch aktuell. So viele wollten auf katholischem Wege vor Gott gerecht werden. Nochmal ein bisschen Fasten, Geißeln und so weiter und so fort. War aktuell. Ist das heute auch noch aktuell, wo die meisten gar nicht mehr danach fragen, das zu tun, was Gott sagt? sondern schnell sagen, ich bin halt eh ein Sünderlein, ich kann nicht anders und Gottes Geschäft ist es, mir zu vergeben? So oder so, für manche ist es aktuell, weil das Herz pharisäisch geworden ist. Aber auch der Zolleintreiber kann ein Pharisäer sein oder zu einem Pharisäer werden. Und das finde ich heute sehr aktuell. Und Helmut Tiedeke, der verstorbene Professor, in seinem Buch über Gleichnisse und Geschichten, Lukas Evangelium, er sagt dann, ja, ganz oft in unserer heutigen modernen christlichen Zeit, wo alles gleich gesetzlich und schlimm ist, ist der Zolleintreiber zum Pharisäer geworden, der im Herzen denkt, zum Glück bin ich nicht so wie der Pharisäer, der sich bemüht, nach dem Willen Gottes zu leben. Ich habe ein schlechtes Leben, ich werde auch ein schlechtes Leben behalten und es ist ja die Gnade zum Glück da. Mit dieser Haltung wird dann auch der Zolleintreiber zu einem Pharisäer, dann hätte Jesus auch zu ihm gesagt, er ist nicht gerecht. Dieses vor Gott Sünder sein, dieses vor Gott geistig arm sein, ist eine große Einfältigkeit, aber keine im Spiegel reflektierte Identität. Dann geht sie daneben. Wie mal eine Geschichte gesagt wird, in China war, China zufällig, ein kleines Mädchen, es konnte so wunderbar tanzen. 6, 7 Jahre alt. Und man freute sich einfach, ihr zuzuschauen, auch mal so gerade, wenn sie da irgendwo um die Ecke oder auf dem Rasen, wie auch immer, tanzte wie eine Ballerina. Und irgendwann kam der Tag, da tanzte sie vor dem Spiegel und merkte, boah, wie wow das ist. Und die Leute sahen sie danach wieder und meinten, ja, es ist nicht mehr die gleiche. Es ist die Einfältigkeit verloren gegangen und die Effektierung oder das Effektieren hat Land gewonnen in ihrem Tanzen. Glücklich zu preisen sind die geistlich Armen oder die geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Hier liegt so eine große Verheißung. Dann hast du Gemeinschaft mit Gott. Dann darfst du zu Jesus Christus gehören. Und in dieser Haltung darfst du leben als ein Beschenkter, der sich immer nur auf das verlässt, was er für dich getan hat und nicht auf das, was du für ihn getan hast. Die zweite schaffen wir jetzt doch nicht. Das möchte ich auch nicht so ganz schnell, weil es ja auch ein sehr aktuelles Thema ist, mit dem Leidtragen, mit den Trauernden könnte man auch übersetzen. Und auch hier stellt Jesus das wieder sehr auf den Kopf. Und wir werden uns ein andermal damit beschäftigen. An der Stelle möchte ich halt nur sagen, ich war ja eine Woche lang in Norddeutschland und meine Mutter ist verstorben. Und es war dann auch Beerdigung. Einmal danke auch all denen, die auch ja, für die Beileidsbekundungen oder auch für die Kuverts, vielen Dank euch, auch fürs Beten. Ist dann doch nicht so einfach, auch wenn ich weit weg gewohnt habe von zu Hause. Aber meine Mutter hat mich sehr geprägt. Einmal durch ihre Lebenstüchtigkeit. Sie konnte Mama den nächsten Morgen nicht erwarten und die Ärmel hochgekrampelt. Und sie war so vom Naturell. Dann, weil sie ein endlos tiefes Interesse hatte an den Anliegen anderer Leute. Wir sind eine Familie geworden mit 68 Familienmitgliedern, Kinder, Schwiegerkinder und Enkel. Und sie hat von allen so ziemlich gewusst, wie geht's bis zum Schluss. Es war ein ehrliches Interesse. Und sie ist mir auch ein Vorbild in ihren Gebeten und auch in ihrem Glauben an Jesus Christus, der einfach geerdet, natürlich war, aber auch wirklich sehr tiefgründig war. Und da war die Beerdigung dann auch schon sehr bewegend, auch das Umfeld. Und die Frage ist ja dann bei meinem Vater. Die beiden wussten immer nicht, wer stirbt zuerst. Also meine Mutter ist 87 geworden, mein Vater wird 90 im März. Die wussten immer nicht, wer stirbt zuerst. Und Mama hat gesagt, du sollst zuerst sterben. Nein, du. Aber am besten beide zusammen im Bett abends die Hand geben. So haben sie es ja immer gemacht. Und morgens im Himmel aufwachen. Das hat Gott jetzt nicht so gemacht. Aber mein Vater ist doch noch ein bisschen fitter wie meine Mutter. Kann noch Auto fahren und all die Dinge kochen und so. Aber es kamen ihm auch oft die Tränen, gesagt, mit 70 Jahre, wo man eng verbunden ist. Und sie haben alles miteinander geteilt. Sie haben immer miteinander geredet. Ich denke immer, was gibt es denn immer zu reden? Ich habe da gar nicht so viel zu reden oft in der Ehe. Aber sie haben immer miteinander geredet, über alles gesprochen. Und während der Beerdigung und auch dieser Tage war mein Vater schon sehr gehalten, getröstet und getragen. Und es war ihm auch ein großer Trost zu wissen, dass meine Mutter bei Jesus ist. Es ist dann wirklich auch ein Trost. Aber die schwere Zeit kommt ja dann jetzt, wenn die Leute wieder wegfahren, wenn er alleine ist in der Wohnung und sicherlich der Glaube eine Hilfe ist, aber er auch Menschen braucht, die anrufen, vorbeigucken. Und dann weiß man manchmal auch nicht, hat er vorher so viel Kraft gehabt, um meiner Mutter zu helfen? Dann würde er jetzt vielleicht dann doch zusammensacken, wenn die Aufgabe wegfällt. Oder war das doch eine Belastung und er kann noch mal ein Stück aufatmen und Gott gibt ihm noch Kraft. Aber er erfährt das auch ein Stück, aber die Zeit kommt ja erst, deswegen will ich da nicht viel sagen. Dass es aber im Trauern auch einen Trost gibt, der aus einer höheren Welt kommt und den Menschen nicht verstehen können, die Jesus Christus nicht kennen. Ich bete noch. Herr Jesus, deine Worte sind die Wahrheit und ist Leben. Wir haben so viele Konzepte und Angebote, aber wir wollen neu lernen, was du sagst. Und wenn es um Glück geht oder wer glücklich zu preisen ist, was überhaupt ein gutes, glückliches, vollendetes Leben ist, dann wollen wir das bei dir lernen, uns auf den Weg machen und uns mit hineinnehmen lassen. Herr, und die Pforte in dein Reich ist sehr eng. Wir müssen alles davor ablegen und sind eingeladen, dir von ganzem Herzen zu vertrauen. Ich danke dir für alles und bitte dich um deinen Segen für uns. Amen.